das Jubiläum halt.
Wenn du so willst.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zur 30. Folge von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der zwar nicht an Engel glaubt und trotzdem eine mysteriöse Gestalt ist, der wunderbare
Peter.
Und mein Name ist Felix. Ja, wir zwei sind die zwei, die sich alle zwei Wochen gegenseitig eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es gehen wird und damit alle überrascht.
Genau.
Peter, wir sind auch die zwei, die einen Podcast teilgeteilt haben. Eingangs gibt es etwas Warmgerede. Da wir den Podcast nicht schneiden, müssen wir uns warm reden, zwischendrin räuspern und schneuzen. Dann gibt es den Hauptteil, eben die zu erzählende Geschichte. Und hinten raus werfen wir einen Blick in Experience Tirol, die Show, und bitten euch um ganz, ganz viel, wie heißt es, Bewertungen, Sterne, am besten 5 Sterne auf diversen Plattformen, teilen, sharen, weiterschicken, damit unser Podcast größer wird. Aber dazu später, wenn wir es nicht vergessen, mehr.
Schöne Einleitung.
Da du heute bist, der die Geschichte erzählt, hast auch du die Ehre für das einleitende Geplänkel, wie wir es ja nennen, also das Warmgerede auf Hochdeutsch, eine Frage zu stellen, damit wir ins Sprechen kommen.
Ja, das ist ja eine ganz wichtige Frage, weil ich war ja die letzten 8 Tage nicht im Lande.
Das stimmt.
Und deswegen muss ich mir ein bisschen updaten. Was ist denn passiert in den letzten 7, 8 Tagen? Da bei uns in Tirol.
Da bei uns in Tirol?
Ja.
Politisch, gesellschaftlich, sozial, sportlich.
Suchst du aus. Was wichtig ist, was mir so fehlt, was ich aber wissen sollte.
Ich glaube nichts, was wirklich von Bedeutung wäre. Ich würde aktuell nicht empfehlen, oben in Fis wandern zu gehen. Da ist ein Bär unterwegs.
Okay.
Wo sie sich nicht sicher sind, ob sie den entnehmen müssen oder nicht. Es gab zwar schon Entfernungen, er zeigt kein auffälliges Verhalten, hat aber irgendwelche Viecher gerissen und ist genau da, wo auch die Wanderer sind. Also da würde ich momentan nicht wandern. Ist jetzt kein Shaming dieser wunderbaren Tourismusregion, aber ich würde es dir jetzt persönlich empfehlen. Vielleicht gehst du daneben wandern.
Okay. Trotzdem hat mich eine Meldung ereilt, obwohl ich ja weit weg war, also ich war ja in Kroatien.
Ja.
Wir haben den Song Contest nicht bekommen.
Das ist so.
Wie war's? Was sagt man so dazu? Wie ist die Stimmung?
Ich habe mit niemandem drüber geredet, ich weiß es nicht.
Echt?
Den hat es nicht gegeben und das war es schon wieder.
Also, irgendwann, das war wichtig.
Also in meinem Umfeld nicht. Ich habe von niemandem irgendwas dazu gehört.
Okay, ja, dann ist das Thema eh schon wieder vom Tisch.
Ja, ja. Genau. Also ich glaube, Innsbruck braucht das Geld ja für Pensionen von ehemaligen Mitarbeitern. Ganz dringend. Also ich glaube, das passt schon so, wie es ist.
Okay.
Und man will ja jetzt, glaube ich, Wien unterstützen oder so irgendwie.
Ja, passt.
Also alles ganz positiv. Ich glaube schon. Was war sonst? Ein Bär ist unterwegs, Song Contest haben wir nicht bekommen, stimmt. Ich war beim Fußballspiel FC Natters gegen SV Götzens.
Oha.
Ich wohne mittlerweile in Natters oben und dann habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt zu diesem Derby und habe gemeint, dass ich da meine Götzner Freunde triff, war aber niemand da. Dann habe ich live getickert und vom Spiel gar nicht viel mitbekommen.
Okay.
War aber ganz nett. War ausverkauft.
Was ist ausverkauft in Natters?
Ich glaube 400 Leute.
Ja,
ich glaube, sie sagen immer ausverkauft.
Also.
Dass ein ganz enger Platz ist mit wenig Möglichkeiten zu stehen und zu sitzen. Und der war halt bei 400 ausverkauft.
Wie weit wohnst du vom Fußballplatz weg? Können die da in die Kuchel schießen?
Nein, das geht schwierig. Nein, glaube ich nicht. Da muss schon jemand extrem, extrem dick Knoberschein glauben, dass das funktioniert.
Okay.
Nein, geht nicht. Nein, aber 10 Minuten zu Fuß, das war ganz wunderbar. Extrem viele nette Menschen, viele ehemalige Wacker Wegbegleiter kennengelernt, wieder was kennengelernt, wieder getroffen, so muss ich sagen. Ehemaliger Goalie, ehemaliger rechter Abwehrspieler. Und so weiter. War echt ganz, ganz nett. Also wieder, war ja lange jetzt nicht mehr im Fußball unterwegs, dann war das eine ganz nette, willkommene Abwechslung, total angenehm, nette Gespräche geführt, ein bisschen philosophiert, wie das so weitergehen muss. War aber super, war total nett.
Das klingt gut.
Mhm.
Ja, cool.
Genau, das war, was war sonst noch? Politisch ist ja Sommerpause, da gab es nicht allzu viel. Gestern waren wir beide im Zuge des Forum Altbach, gab es einen Wirtschaftskammer-Tourismustag, da waren wir zwei, der war so ein bisschen politisch, obwohl kein Politiker da war aus Tirol, sondern nur aus Wien. Ja, das war's schon wieder. Das Wetter war so teilweise schlecht, teilweise gut.
Wie hat dir da gefallen?
Was denn?
Der Tourismustag gestern?
Ja, war gut. Weißt schon. Ja, da geht es ein bisschen um Vernetzen, ein bisschen um Austausch, ein bisschen um Selfie machen. Und das haben wir nicht, aber andere sehr exzessiv erlegt. Nein, war nett, war schon immer ein bisschen Klassentreffen-Stimmung. Und mittlerweile sind wir im Tourismus ja etwas verankert und kennen doch ein paar Menschen. Das ist ganz nett. Den Abend haben wir gespritzt. Da haben wir gesagt, wir müssen einen Podcast vorbereiten. Das ist jetzt wichtiger, als wir anzustoßen mit einem Glas Bier, Wein oder Wasser.
Das ist so, weil das mal war es ein bisschen eine enge Kiste, nicht, weil ich eben nicht da war. Jetzt, ich war schon fleißig. Ich war im Urlaub auch fleißig und habe ein bisschen was vorbereitet. Aber eben immer in so Teilstücken. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Ganze jetzt wie aus einem Guss kommt.
Ob es die gleiche Geschichte ist, oder?
Ja, das werden jetzt andere beurteilen. Das werden wir sehen. Okay. Aber eins habe ich noch. Schau, ich habe ein Bild für dich.
Ja, bitte.
Wir waren in Raab, gell? Also auf der Insel da. Mhm. Dann sind wir auf den Turm, auf den höchsten Turm aufgestiegen. Schau mal. Jetzt mache ich das größer. Schau, was ich da gefunden habe.
Bitte zeigt mir gerade eine Glocke. Ich gehe davon aus, dass es eine Krasmeier-Glocke ist.
Ja, nicht schlecht, oder? Schau.
Steht sogar drauf. Mich Goss J. Krasmeier in Innsbruck im Jahr 1989. Also eine nicht ganz historische Glocke, aber...
Nein, historisch ist sie nicht. Aber ich finde es cool, dass wir Tiroler, in dem Fall Innsbrucker, überall unsere Spuren hinterlassen.
Auf jeden Fall, da bin ich auch sehr stolz.
Ja. Das passt schon. Also, alles, was über die Grenzen rausgeht, finde ich ganz gut.
Wohl, bin gerade gewachsen ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, siehst du.
Ja, genau so ist es. Also ich hätte gesagt, eingangs genug geplänkelt. Jetzt sind wir gespannt auf deine aus vielen Mosaiksteinchen zusammengebaute Geschichte, die sicher wie aus einem Guss wirkt. Viel Spaß mit der heutigen Geschichte.
Felix, es gab im März 2014 ein Ereignis, an das heute noch viele Tiroler erinnern. Du sicher auch, wenn du damals im Lande warst. Wir haben zu der Zeit gerade gebaut, also beim Haus, und die ganze Mannschaft hat die Baustelle Hals über Kopf verlassen. Aber was war passiert? Nichts weniger als der drittgrößte Waldbrand in der österreichischen Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg war ausgebrochen. Der Absamer Hochmarktkopf brennt. Der Rauch, der war tagelang über dem Inntal und ca. 100 Hektar Wald waren betroffen. Also 1 Quadratkilometer. Ein mega Ereignis für die damalige Zeit, ausgelöst durch eine Unachtsamkeit. Ich glaube, es war ein ganz junger Wanderer mit einer achtlos weggeworfenen Zigarette. Und somit brach am Donnerstag, dem 20.03. gegen 10.45 Uhr am sogenannten Rädermacher, das ist so ein Vorsprung, ein riesiger Waldbrand aus. Der wütete vom 20. bis zum 23. März und insgesamt waren 1500 Einsatzkräfte beteiligt. Also 700 Feuerwehrleute mit 63 unterschiedlichen Feuerwehren, also weit über den Bezirk aussie. 160 Feuerwehrfahrzeuge, das Rote Kreuz, das Bundesheer, die Bergrettung, die Polizei und 8 Hubschrauber. Durch diese riesige Mannschaft und später auch durch einsetzenden Schneefall konnte damals Schlimmeres verhindert werden, obwohl auch da schon ein Schaden von ungefähr 3 Millionen Euro entstanden ist. Die Bedingungen waren aufgrund der Steilheit des Geländes extrem zart, auch weil das mit dem Löschwasser schwierig war und so weiter. Aber auch mit der immensen technischen Ausrüstung, die damals schon am Weg war, war das dann noch ein Bravourstück, dass das Feuer nicht nur größeren Schaden angerichtet hat. Aber gemessen an dem, was Tirol vor über 300 Jahren erlebt hat, ist es nur ein winziger Funke oder, wie darf man sagen, ein Lerchalschass wahrscheinlich. Denn der Brand von 1705 vernichtete mindestens 50 Quadratkilometer Wald. Manche sagen sogar doppelt so viel. Also zum Vergleich, der größte Waldbrand nach dem Zweiten Weltkrieg, der war auch in Tirol, der war in Delfes. Da sind 200 Hektar, also doppelt so viel wie in Absam, abbrennt. Aber auch das ist gerade einmal ein Bruchteil von dem, was 1705 in Tirol passiert ist. Ein riesiges Inferno, das bis heute unübertroffen ist. Und mitten in dem Feuersturm ging auch das Kloster St. Georgenberg zum 4. Mal in Flammen auf. Und das alles begann mit ein paar Hirten an einem Lagerfeuer. Wir schreiben das Jahr 1705. Tirol steckt mitten im spanischen Erbfolgekrieg. Die Bayern haben gerade wieder mal die Belagerung der Festung Kufstein aufgegeben und der Prinz Eugen von Savoyen zieht mit seinen Truppen ins Winterquartier ins Inntal. Die Menschen haben Sorgen, denen geht es nicht so gut. Es war ein durchwachsener Sommer, dadurch ist die Ernte nicht gut. Jetzt kommen auch noch diese hungrigen Soldaten, die sich in Tirol einquartieren wollen. Also, wie soll ich sagen, alles in allem nicht so rosige Zeiten, aber zumindest auf eine Rohstoffquelle hat man sich immer verlassen können: auf den Wald. Jetzt prinzipiell hat man den Wald natürlich damals ganz anders gesehen wie heute. Nicht? Das war ein Land, eine Fläche, die man einfach nutzen konnte, wie man wollte. Selber hat man die Flächen abgebrannt, damit man wieder Weideland geschaffen hat. Muss ich sagen, Lawinenschutz, Artenschutz und so weiter. Das war damals klarerweise kein Thema. Und somit waren auch diese Waldbrände da, die es immer wieder gegeben hat in einem kleinen Ausmaß. Kein großer Aufreger. Also überhaupt kein Drama. Also hat man nach dem Motto quasi gehandelt, der nächste Regen wird das schon richten, der wird das schon löschen. Ja. Aber wie gesagt, im Herbst 1705 ist dann was ganz anderes passiert. Genau genommen war es der 16. Oktober 1705 im Fomperloch. Also das steile Tal da im Karwendel, genau hinterm Hundskopf, an dessen Anfang übrigens der Fomper Berg ist und damit wieder eine Querverbindung zur Folge 7 von dir, weil da haben wir ja über die Gralsbewegung gehört. In dem Fomperloch sitzen ein paar Schafhirten. Wahrscheinlich miert, am Tag zünden sie sich ein Lagerfeuer an, ein Funke, ein Wind und plötzlich stehen alle Bäume rundum und um in Flammen. Heute hat wahrscheinlich die Feuerwehr ausrücken, Löschhubschrauber fliegen und so weiter, aber damals natürlich nicht. Im Tal unten war das eigentlich jeden wurscht. Ja, da brennt ein bisschen Wald im Karwendel, nutzloses Gebiet, das wird sich schon löschen. Es gab schon damals auch ein paar Warnungen, die sogar dokumentiert waren. Jetzt zitiere ich mal eine, und zwar folgendermaßen: Einige von Schwarz nach Hall reitende Personen sahen in dem hohen Walde etliche Bäume brennen, welche sie in den Dörfern, wo sie passierten, ansagten, damit das Landvolk zum Löschen Anstalt machen möchte. Allein die Bauern gaben vor, das gehe sie nichts an. Die Einwohner jenseits des Inns müssten es tun. So hat das Übel so sehr Überhand genommen, dass es durch Menschenhand unrettbar gewesen. Ja, und somit brennt einfach das Feuer tagelang. Es frisst sich durch die Hänge. Und was niemand merkt, auch unter der Erde glimmt es. Ein sogenanntes Erdfeuer, das sich unsichtbar durch das Wurzelwerk frisst, Kilometer für Kilometer. Und alles Richtung St. Georgen bergaus. 10 Tage später, also schon 10 Tage brennt, am 26. Oktober, wird es aber zuerst auf der anderen Seite ernst. In Hall schlagen die Behörden jetzt Alarm, weil das Feuer hat das Lafatscher Joch erreicht. Das ist da der Übergang ins Halltal um mich. Und im Halltal, da bedroht es jetzt die Saline. Und Holz war damals für die überlebenswichtig für einen Salzabbau, also schickt man ein großes Kontingent an Salzknappen und Salinenleute auf und da schon her. Die schaffen es tatsächlich, die Flammen dort zu stoppen. Also schnauft man durch und denkt sich, okay, passt, das ist jetzt wieder erledigt. Aber wie ich davor gesagt habe, die Glut unter der Erde, die hat längst ihren eigenen Weg genommen. Und zwar Richtung Osten, Richtung Schwarz, Richtung Georgenberg. Georgenberg bei Viercht, wer dort oben schon mal war, der kennt diese exponierte Lage und auch, ja, das ist so ein bisschen eine besondere Stimmung. Das Kloster, das thront oben wie ein Adlerhorst auf einem Felsen, ist erreichbar über diese spektakuläre Wolfsklamm und am Ende über die schmale Holzbrücken. Ein wilder Ort, der ist kaum zugänglich, rau, aber schon voller Symbolik, voller Symbolkraft. Seit über 1000 Jahren steht da oben ein Kloster. Also auf einem Felsen, der war wahrscheinlich nie bequem. Aber es hat sich da eine erste Priestergemeinschaft geformt und die hat sich dann im 12. Jahrhundert den Benediktinern angeschlossen. Und im Jahr 1138 wird das Kloster vom Papst Innozenz bestätigt. Und somit gilt St. Georgenberg in Tirol als der älteste Wallfahrtsort. Seine Bedeutung und seine Bekanntheit hat das Kloster aber nicht nur aufgrund von dieser spektakulären Lage, sondern weil es auch eine Reliquie vom heiligen Georg beherbergt. Und weil es um 1310 zu einem Blutwunder gekommen ist. Also während einer Messe hat sich der Wein gewandelt, Farbe, Geruch und Geschmack von Blut angenommen. Dieses Blut wird übrigens heute noch einer besonderen Monstranz gezeigt. Aber jetzt eigentlich, jetzt bin ich jetzt wieder total abgeschweift. Also, nochmal zurück. Glockenberg ist umgeben von Wald, abgeschnitten, spirituell. Aber genau diese Lage macht es auch so verwundbar. Lawinen, Verfolgung, Vertreibung. Und auch die Pest hat da mal den Konvent praktisch total dahingerafft. Viermal, ich habe schon gerade, ist das Kloster in seiner Geschichte vollständig abbrennt. Jedes Mal ist es wieder aufgebaut worden, aber der vierte Brand war etwas, das hat Tirol so noch nie erlebt. Es war der Klosterjäger Gall, der diese unterirdische Glut, der sich inzwischen seit 2 Wochen bis ans Kloster herangefressen hat, bemerkt hat. Er rennt zum Abt, reißt den ganzen Konvent aus der Vesper raus, um sie alle zu warnen, und genau in dem Moment passiert es. Der Föhn bricht los. Aber nicht ein Lifttal, nicht einmal ein Sturm, sondern ein Orkan, der praktisch alles aufreißt. Mit einem Schlag bricht das Erdfeuer durch die Oberfläche direkt unter St. Georgenberg. Die Mönche haben überhaupt keine Wahl. Sie können nur mehr ihr Leben retten. Schon eine halbe Stunde später, also das war so am Nachmittag gegen 5 Uhr, brechen die haushohen Flammen durch und die Kirche, das Kloster, die Mühlen, die Ställe, auch die Brücken, mitten da, alles bricht in sich in Schutt und Asche zusammen. Das Kloster brennt bis auf die Grundmauern nieder. Es ist der vierte große Brand von St. Georgenberg und diesmal eine vom Menschen ausgelöste Naturkatastrophe von riesigem Ausmaß. Doch damit ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende. Der Föhnsturm, der jetzt angefangen hat, der peitscht die Flammen erst richtig weiter. Also brennende Äste werden wie Geschosse durch die Luft geschleudert, bis nach Schwarz, die meinen, da schlagen die Raketen ein. Und jetzt kriegen die Menschen richtig Angst. Jetzt realisieren sie es erst. Ach, scheiße, die ganze Stadt kann abbrennen. Jetzt ist Panik da. Jetzt ist Panik angesagt und sie erkennen das unglaubliche Ausmaß. Jetzt wird mobilisiert, weil wenn Schwarz brennt, dann geht es nicht nur um Wohnraum, sondern dann geht es auch um wirtschaftliche Dinge. Also ich sage jetzt nur zum Beispiel Silberbergwerk. Also das gesamte mittlere Inntal wird dann zur Brandbekämpfung mobilisiert, alle auf die Füße, aber Schwarz hat in dem Fall fast noch Glück gehabt, weil der Föhn dreht. Der kommt da komischerweise ein bisschen so aus dem Zillertal raus und der treibt die Flammen Richtung Norden. Weil die Menschen hatten eine Dimension von so einem Feuer nicht bewältigt. Selbst im 30 Kilometer entfernten Innsbruck bleibt der Himmel tagelang verdunkelt. Am Mittag, keine Sonne, maximal dämmerig. Und alles verschwindet im Inntal zwischen Rauch und Asche. Ein paar Monate, die Apokalypse hat jetzt begonnen. Aber die Feuerwalzen, die rollt weiter und weiter. Über Jembach, also von Schwarz die komplette Seite, Oi, auf ins Aachental zum Aachensee, aus dem Karwendel außer fliehen die ganzen Tiere, die Rehe springen eine in Massen. Die sind verzweifelt, einen in Aachensee schwimmen, aufs Ostufer. Was machen die Bauern da drüben?
Die da schießen.
Richtig, Festtagsschmaus. Ja, kurzer Prozess. Genauso ist es. Und über Wochen lodert das Feuer. Erst Mitte November. Also nach mehr als einem Monat bringt der Regen noch das Ende. Das Feuer hat es da bis zur bayerischen Grenze geschafft. Also unglaublich, man muss sich das einmal auf einer Karte anschauen. Mindestens 50 Quadratkilometer, manche meinen sogar doppelt so viel. Und das stellt alle anderen Waldbrände in den Schatten. Weil somit hat der Waldbrand von 1705 mindestens das 50-fache an der Größe von damals vom Haller Zunderkopf. Also wenn man sich das vorstellt, das Fompaloch, die gesamte Nordseite des Inntals brennt, bis Jembach, Aui, Aachensee, Bertisau, wieder komplett zurück bis zur bayerischen Grenze und nach hinten ein ins Karwendel, weiß man es gar nicht, wie weit es da gegangen ist. Also das ist wirklich eine unglaubliche Fläche, aber dank des Regens war auch nachher dieser größte Waldbrand Tirols irgendwann vorbei. Das Kloster St. Georgenberg ist wieder aufgebaut worden, stärker, massiver, widerstandsfähiger. Heute wandern natürlich wieder viele Leute, viele Pilger über die Brücken auf zum Kloster, genießen diese Ruhe, die Aussicht, diese spirituelle Atmosphäre. Und niemand denkt daran, dass genau da einmal der größte Waldbrand Tirol wochenlang in Atem gehalten hat. Der Grund für Badebrände, also sowohl Absam als auch nachhand dieser Karwendelbrand, war Bademal menschliche Unachtsamkeit. Wie man dem begegnet, ich weiß nicht. Vielleicht, das geht eh nur mit der Aufklärung und einer gewissen Achtsamkeit. Die österreichischen Bundesforste, die schauen heute schon sehr genau, dass sie durch entsprechende Mischwaldaufforstungen das Risiko da senken. Und in Absam, da sehen wir das heute noch gut. Also das dauert Jahrzehnte, bis wieder diese grundsätzliche Funktionsfähigkeit vom Wald hergestellt ist, damit es wieder einen intakten Schutz geben kann. Das war im Grunde genommen die Geschichte von St. Georgenberg und dem größten Waldbrand Tirols, eine Feier, die nie ganz erloschen ist, zumindest nicht in der Erinnerung. Und diese Erinnerung, die wird in zwei Büchern hochgehalten und die möchte ich natürlich erwähnen, weil ist ja auch für die Recherche gebraucht. Und das erste heißt, die verheerenden Klosterbrände von St. Georgenberg Viercht vom Autor und Benediktiner Thomas Naub und das gerade neu erschienene Buch von Manfred Schiertl, Wenn die Natur wütet, historische Naturkatastrophen von Kufstein bis Salon. Eine wilde Geschichte, wie ich finde, die ich in der Dimension nicht am Radar gehabt habe. Übrigens nur zur Ergänzung, der Waldbrand, das hat den Prinz Eugen nicht abgehalten, in Tirol Quartier zu beziehen und das als Aufmarschgebiet für seine Truppen zu nutzen, sondern der quartierte natürlich trotzdem seine Soldaten da in den Dörfern und Städten im Inntal ein, was für die Bevölkerung natürlich eine zusätzliche extreme Belastung war, weil sie so eine Verpflegungspflicht, heißt das, glaube ich, hatten und das Brennholz eh schon dramatisch knapp war. Aber auch die Herausforderung ging im Frühjahr 1706 dann vorbei und beendete damit ein überaus dramatisches Jahr für Tirol.
Dankeschön. Ab in die Reflexion. Gut. Hatte ich nicht am Schirm, dass der Waldbrand so riesengroß war, also dass überhaupt so viel gebrannt hat. Aber drei Sachen nehme ich für mich mit. Erstens, Rauchen schadet der Gesundheit. Das hat einmal sowohl der Waldbrand 2014 gezeigt, als auch die Hirten vor dem Feuer. Das Zweite, was war, der Mensch reagiert immer erst, wenn seine finanzielle Existenz bedroht. Davor ist es jedem wurscht, sollst du andere machen. Das ist auch ganz lustig. Und das Dritte, die Natur erholt sich von der menschlichen Dummheit selbst zum Glück. Es dauert zwar ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte, am Ende ist es der Natur dann doch wurscht, was wir so aufhören. Das ist irgendwie beruhigend zu wissen.
Unbedingt. Also den zweiten Punkt, den du ansprichst, der wird wirklich mehrfach erwähnt. Also die Leute war es wirklich wurscht. Und diese Grundeinstellung, da soll sich wer anderer darum kümmern. Ich bin für die Allgemeinheit nicht verantwortlich oder so. Der wird da schon explizit erwähnt. Also es gibt da einen Artikel von 1707 in der Dresdner Zeitung, da wird genau auf dem aufgebaut und erklärt, es war allen wurscht.
Das haben wir ja gerade gestern gehört, oder? Im Zuge von diesem Tourismustag ist ja ein Experiment an der Universität Columbia in den USA zitiert worden. Wenn ich es nur herbringe, bitte korrigiere mich, wenn ich was falsch sage, war das so, dass man Studenten gesagt hat, sie dürfen bei einer Studie mitmachen, wo irgendwas prinzipiell Positives. Das war aber nur eine Fake-Einladung. Man hat die dann in ein Wartezimmer gesetzt, wo auch so ein Kamin war, ein offener. Und in der ersten Testphase saßen die Menschen allein da drinnen. Dann kam Rauch durch diesen Schornstein einer und man musste das Gefühl haben, irgendwo im Haus brennt. Und zu dem Zeitpunkt haben 75% der Menschen in den ersten 2 Minuten reagiert und irgendwen um Hilfe gerufen. In der zweiten Testphase hat man die zu mehrt in diesen Raum gesetzt, immer zitzelweise nacheinander. Und da ist diese Zahl von 75 auf 10% runtergesunken, dass irgendwer reagiert. Teilweise, glaube ich, haben sie sogar so lange gebraucht, dass schon eine Raucherin entstand, oder? Und man gar nichts mehr gesehen hat, bis sie reagiert haben. Zeigt einfach nur, bist du alleine reagierst, sind andere, da denkst du, das soll andere machen. Das ist ja nicht meine Aufgabe, oder? Und das ist wirklich, in dem Fall hat mich das jetzt gerade sehr erinnert. Kannst du mir gut vorstellen, das sollen die da drüben machen, jenseits vom Inn, was geht denn wieder so? Ich habe eher eine Schutzbarriere dazwischen. Und wo es an die eigene Existenz dann geht, dann plötzlich bewegt man sich. Ich glaube, zutiefst menschlich. Überall auf der Welt wird es gleich sein und trotzdem irgendwie traurig.
Ist sicher kein Tiroler Phänomen.
Ich glaube, ja.
Aber sehr ja, sehr eindringlich, finde ich. Weil es einfach dieses Wann bewegt sich der Mensch sehr gut darstellt. Ja.
Naja, und wenn es halt wirklich an die wirtschaftliche Existenz geht, war jetzt ja mehrfach erwähnt, oder? Da hinten ist es nutzlos, wurscht, kaum geht es ein bisschen vor Richtung Salzgeschichte oder Richtung Silber, dann plötzlich wird reagiert, oder? Weil da haben wir jetzt Quellen, die sind davon sind abhängig.
Bis zu dem, dass die einen auf der anderen Seite sagen, gratis wild. Ja. Sehr angenehm.
Ja, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut, ist es ein vielfach zitierte Aussage, die man nicht wahrhaben will, aber irgendwie wirkt es dann doch so, auch wenn man in die Geschichtsbücher schaut.
Mhm. Also es muss für damals wirklich ein absolut dramatisches Ereignis gewesen sein, weil einfach die Dimension, ich kann jeden raten, nehmt euch einmal einen kalten Sand und schaut euch einmal das an. Die Fläche ist unfassbar und wenn man nachher noch denkt, das geht jetzt zurück im Karwendel, dann sieht man erst im Vergleich zum relativ kleinen Brand, und Anführungszeichen von der Fläche her, von Absam, was damals zerstört worden ist. Also unfassbare Flächen.
Gell? Ja, und muss man überlegen, was da alles ist. Da ist ja nicht La Palma eben ein Haufen Viecher, das ist ja wirklich, da ist ein Lebewesen und das ist schon heftig. Mhm. Hat es aber witzigerweise nicht im Ansatz ins Tiroler Bewusstsein geschafft, also bis heute mal nicht. Ich glaube, das wissen nur sehr ausgewählte Menschen, die sich für Waldbrände interessieren oder zerstörte Kloster, aber so in die allgemeinen Dinge, weil es wäre eigentlich im Sinne der Bewusstseinsschaffung ganz schön, oder? Wenn so eine Katastrophe es dann doch irgendwo ins Bewusstsein schafft und der Mensch sagt, du bist so ein Waldbrand-Fan, würde ich mir gerade sagen. Ja. Peter zeigt mir gerade ein Buch und will mal sagen, er ist Waldbrand-Fan. Wenn sie es ins Bewusstsein schaffen würde, weil wenn wir wüssten, dass auf unserem eh schon so sehr kleinen Land und sehr, teilweise sehr schwierig zu bewirtschaften, wenig Lebensraum, dass da solche Katastrophen mal gab, dann hat man halt vielleicht auch ein bisschen besser aufpassen oder mehr wertschätzen, wie es halt ausschaut, wie es halt erschlossen ist.
Mhm. Und unbedingt auch diese freiwilligen Einrichtungen, Feuerwehr, Rettungswesen und so weiter auch schätzen, weil ich glaube, wenn wirklich der Hut brennt, dann ist es ganz wichtig, dass wir da gut aufgestellt sein. Mhm. Und ich denke, dass wir das in Tirol sein und insofern habe ich da schon ein sehr sicheres Gefühl dabei.
Ja, nein, mir erinnert es ja wieder, also jetzt viele Querverweise zum Tourismus, weil wir eben gestern gerade da gewesen sind, aber da wird ja ganz oft zitiert, diese Sehnsucht nach den Bergen und der unberührten Natur und mittlerweile müssen ja auch sehr viele Tourismusregionen am Berg viel veranstalten, um die Menschen zu unterhalten und das ist alles gut und schön, aber wenn man dann schaut, was da wirklich dahinter liegt, also was das für ein sensibler Lebensraum ist und wie der gezähmt wird vom Menschen bis heute eben durch solche Einrichtungen, wie du es gerade gesagt hast, das ist schon, glaube ich, der Wert, den gilt es noch mehr zu kommunizieren. Also in was für zum Glück intakte Natur wir noch dürfen und wie weit wir schon übergriffig waren.
Ja, das ist so eine Natur des Menschen, glaube ich, dass wir da so eine Selbstverständlichkeit entwickeln. Also ja, ist halt da, ja, bei uns ist Schieren, ja, das ist so. Aber es ist eben nicht normal, sondern von der Schönheit der Natur, da lebt der Tourismus hundertprozentig von. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das uns von vielen Regionen der Welt unterscheidet. Und weil uns das unter Anführungszeichen geschenkt ist, müssen wir auch schauen, dass wir damit sensibel umgehen. Weil es geht nicht nur um uns, sondern ich glaube, man muss schon dann ein, zwei Generationen weiterschauen, dass das Ganze so erhalten bleibt. Weil sonst untergraben wir uns selber unsere Lebensgrundlage.
Ja, absolut. Das haben wir eh schon ein paar Mal gehört. Eigentlich sollten die Touristiker oder sind ja zum Teil die größten Umweltschützer sein, weil wir genau von dem Kapital leben, dass wir diese intakte Natur haben dürfen. Und in deiner Folge beim Tourismus kam es ja auch raus. Früher war die Natur, oder in meiner Folge über das Land der Riesen, früher war die Natur etwas, wovon man Angst hatte. Der Berg war eher was Gruseliges, da ist keiner aufgegangen freiwillig. Heute ist es für uns fast schon ein Abenteuerspielplatz im gesamten Alpenraum. Mhm. Und da finde ich schon wichtig, dass sämtliche im Tourismus tätigen Menschen, seien es jetzt irgendwelche, vom Bergführer bis zum Tourismusverband eigentlich, die müssen auch diese Geschichten erzählen, die du gerade heute erzählt hast, weil das, glaube ich, dann diese Wertigkeit unterstreicht und eben Bewusstsein schafft, wie verhalte ich mich dort? Weil wir sind letztlich nur zu Gast, auch wenn da ein wunderbar ausgebauter Weg ist und tolle Hütten sind, die bewirtschaftet sind, aber letztlich sind wir da oben ja nur Gast. Mhm. Und entsprechend sollten wir uns auch sensibel verhalten. Und ich glaube, das gehört genauso geschult und sichtbar gemacht und dargestellt, wie diverse Sommerrodelbahnen und sonstige lustigen Geschichten.
Ein Punkt, der gestern angesprochen worden ist, oder besser gesagt quasi in so einer Wordcloud drinnen, ganz in der Mitte ist das Wort Nachhaltigkeit gestanden. Mhm. Verstehe ich schon, aber das Wort ist aus meiner Sicht schon fast belastet oder es löst nicht wirklich was aus, sondern ich muss das Nachhaltige im Tourismus wirklich abbrechen auf, was sind es dann für, ja, eigentlich Maßnahmen? Was will ich damit setzen, damit das ganze Werk so stabil ist, wie es bis jetzt war?
Ja, nicht nur Maßnahmen. Maßnahmen sind ja das Ende der, sind Ende der Geschichte. Wir müssen viel früher anfangen mit dieser Bewusstseinsschaffung. Eben, was heißt dieses Nachhaltigkeit eigentlich in dem Zusammenhang und warum ist es so wichtig? Und da finde ich eben die Geschichte, die du heute erzählt hast, so essentiell, weil das sichtbar macht, was, wenn man, also was passieren kann, wenn man nicht nachhaltig umgeht mit der Umwelt oder nicht nachsichtig umgeht. Die halten ja regelmäßig Storytelling-Workshops und da ist immer ein Satz dabei: Bitte mit Gefühlen schreiben oder sprechen und nicht über Gefühle. Und bitte tunlichst keine Buzzwords verwenden. Und für mich ist Nachhaltigkeit genauso ein Buzzword. Genau. Das wird überall verwendet, von nachhaltigen Auto über nachhaltiges Kuchenbacken bis zur nachhaltigen Oma. Ist alles heutzutage nachhaltig. Und das ist immer schlecht, wenn es nur eine leere Worthülse ist. Das gehört mit ganz konkreten Bildern verknüpft. Auswirkungen, in dem Fall halt ein Schreckensszenario. Und dann, was kann ich eigentlich im Kleinen dafür tun, dass es besser wird? Und das ist, glaube ich, ganz essentiell. Man muss es mit den Emotionen der Menschen verknüpfen und dann funktioniert das Ganze.
Aber eben, wenn Worte, so wie du jetzt gerade beschreibst, vielleicht auch eine gewisse Abnutzung erfahren, wie Nachhaltigkeit, dann muss ich das auch reflektieren, dann muss ich da vielleicht andere Sachen finden. Weil in meiner Wahrnehmung geht es die Leute schon fast auf die Nerven. Ja, nachhaltig, nachhaltig. Aber es ist tatsächlich wichtig. Und da sollten wir uns vielleicht einmal strategisch was überlegen, wie wir da ansetzen.
Ja, und wirkliche Best-Practice-Beispiele auch sichtbar machen. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, vielleicht auch kleinere Betriebe oder Hotels, wie auch immer, die dann wirklich, oder Bergführer, die wirklich genau in dem Bereich tatsächlich Dinge machen, die nachhaltig sein. Von der sanften Pilzwanderung, die nicht über 7 Gipfel geht und irgendwie alles dann alles kaputt macht, sondern die vielleicht in niederen Lagen ist und die dafür sich intensiver mit beschäftigt, was ist hier alles in meiner Umgebung, was könnte ich kaputt machen, wenn ich einfach durchlatsche, wo trampel ich vielleicht ein Rehkitz nieder und soll es vielleicht nicht stören. Also solche Geschichten gibt es viele, die muss man sichtbar machen und nur dann, glaube ich, entsteht Bewusstsein dafür.
Aber für diese Pilzwanderung kriegst du wahrscheinlich keine Wandernadel.
Kann ich mir schon vorstellen.
Die Pilznadel
vielleicht. Ja, genau. Das ist ja nicht schlecht. Und die Sachen sichtbar machen, ich glaube, das ist auch Aufgabe und das ist auch ein Mitgrund für unseren Podcast. Der ist ja nicht nur für historienverliebte Geschichtenerzähler, sondern der ist ja auch, hat ja auch diesen Grund, oder, dass wir genau auf solche Dinge aufmerken oder diesen Dingen eine Bühne geben wollen, um vielleicht hier und da ein bisschen nicht nur schöne Bilder zu kommunizieren, sondern auch ein bisschen Bewusstsein zu schaffen.
Wenn dem so ist, dann nehme ich das total gern. Ich finde auch, es sollte einfach ein bisschen breiter, ein bisschen tiefer sein, als wir nur irgendwo eine Geschichte auszuzupfen.
Beschreibung für uns zwar breiter und etwas tiefer gelegt. Naja,
gut.
Gut, lieber Peter, hast du noch was zum Thema zu sagen? Ansonsten würde ich zum letzten Teil schreiten.
Ja, ich glaube, das können wir guten Gewissens machen.
Also nein, du hast nichts mehr zu sagen und ja, du möchtest den nächsten Teil.
Nee, wenn du so willst, passt
das. Perfekt, dann gehen wir zum letzten Teil. Letzter Teil dreht sich einerseits ums Thema Feedback. Bitte schickt uns gerne auf diversen Social-Media-Kanälen von der Experience oder von uns privat Feedback, Themenvorschläge, wie auch immer. Oder ihr schreibt an podcast@experiencetirol.com eine Mail. Würde uns sehr, sehr freuen. Und bitte überall bewerten, wo man uns bewerten kann, weil wir haben gelernt, das hilft dem Algorithmus, uns auszuspielen. Und wir freuen uns über steigende Hörerzahlen, die eh steigen, aber mehr ist noch besser.
Absolut. Haben wir wirklich eine Riesengaudi. Die Entwicklung ist für mich persönlich fulminant. Ich bin jede Woche wieder überrascht, wenn ich die neuen Zahlen sehe. Und da kann man sich eigentlich nur bedanken. Und wenn der Algorithmus seines dazu beiträgt, umso besser.
Der Tobias Moretti hat bei seiner Rede bei den Festspielen Erl, wann war das? 2014 auch,
genau,
gesagt: Wann ist genug genug? In dem Sinne ist genug nie genug. Also bitte unbedingt weiterteilen, bewerten. Wir wollen weiter wachsen. So, Peter, allerletzter Teil ist der Blick in Experience Tirol, die Show. Du darfst mir eine Frage stellen.
Dadurch, dass ich am Weg von Kroatien durch Osttirol gefahren bin,
ja,
und damit in der Nähe zumindest von Innerschlöss war,
ja,
tat mich interessieren, weil du hast ja deine Osttiroler Wurzeln, warum du zum Beispiel genau diese Sachen ausgewählt hast damals.
Man muss kurz erklären, wir haben in der Experience, zeigen wir einen 360-Grad-Raum Bilder, also echte Naturbilder. Da haben wir damals geschaut, dass man vom Außerfern über das Oberland, über Innsbruck bis ins Unterland, bis Osttirol Bilder herzeigen. Und da haben wir entsprechend damals Location Scouting, heißt das ja auf Neufilmdeutsch, betrieben. Wir haben das damals gemacht, indem wir uns zusammengesetzt haben und überlegt haben, was fällt uns denn so ein und was fällt dem Filmer ein. Bei dem Osttirol habe ich dann mehrere Sachen vorgeschlagen. Innergeschloss deswegen, erstens, weil es am schnellsten erreichbar ist. Das ist ja gleich hinter dem Pelpertauern quasi rechts. Dann ist man schon da. Der Filmer braucht nicht so weit vorne und kostet entsprechend weniger, war meine Hoffnung. Und das Zweite ist, es ist natürlich eine sehr beeindruckende Gegend mit dieser Steinkapelle, die fast jeder, der sie sieht, fragt, wo ist denn die? Und er will sie echt mal sehen. Und ich habe gewusst, dass die beeindruckend ist und dass man nicht weit fahren muss. Wenn man ganz am Ende den Groß-Venedig auch noch sieht, dann kämen da viele Dinge zusammen, die mich begeistert haben. Und deswegen habe ich das vorgeschlagen. Und das war's schon wieder.
Ja. Aber ich finde, das ist ein absolutes Highlight. Das ist so ein, für mich so ein Sukkus, wenn man sich Tirol vorstellt. Und deswegen taugt mir das jedes Mal, wenn ich es wieder sehe. Und das ist wirklich ein absolutes Tirol-Highlight, was vielleicht nicht jeder kennt.
Ich glaube ja.
Und deswegen ist es sowas wie ein Osttiroler Geheimtipp. Kann man das so sagen?
Ein Geheimtipp, glaube ich, ist schon lange nicht mehr. Aber ich bin immer überrascht, wie viele Nordtiroler auch gar nicht in Osttirol waren, so ein Leben lang. Okay. Und wenn sie nur durchgefahren sind, aber manche waren noch gar nie. Deswegen ist es für manche vielleicht doch einfach generell ein Tipp, weil sie noch nie da gewesen sind. Und es ist natürlich von der Vegetation vor allem im Herbst sehr, sehr schön. Und ich glaube, wir haben ja in der Experience genau die Herbstaufnahmen erwischt. Also das ist schon beeindruckend dann. Jo, das war's.
Jo.
In diesem Sinne verabschieden wir uns für zwei weitere Wochen. Jetzt bin ich eine Woche auf Urlaub, darf ich mosaikmäßig irgendeine Geschichte zusammenstöpseln. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bleibt uns treu und bewerten nicht vergessen. Baba.
Vielen Dank. Für dich.
Beruhigend, diese Musik hinten raus.
Und? War es durchgängig?
Absolut.
Ah ja, na,
also der durchgängig gebrennt. Das war nie mal so. Nie war Feuer aus.
Ja, spät.
Spät, zu spät. Ich habe jetzt Angst vor Wurzelbränden.
Ja.
Das ist schon spooky. Die ja. Armen Regenwürmer und Maulwürfe.
Da muss viel zusammenkommen, dass so ein Erdfeuer funktioniert. Da muss der Boden feucht sein, damit das unten durchkriechen kann.